Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir tatsächlich mutig zu dir kommen dürfen. Wir Menschen zum lebendigen Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erde, von dem, der ein einziges Wort spricht und die Dinge verändert. Zu dem, der sagt, es werde Licht und tatsächlich muss die Dunkelheit verschwinden und du setzt dich durch. Gott, so danken wir, dass du ein Wort sprichst, auch heute hinein in unsere Situation. Und der höchste Name in dieser Welt ist nicht Krebs oder Krankheit, sondern der höchste Name, der Name über allen, den wir proklamieren, den wir ehren, den wir erheben. Auch heute Morgen ist der Name Jesus. Halleluja. Amen. Vielen Dank den Lobpreisern, den Hafenspielern und was auch immer. Heute Morgen möchte ich mit dem Gedanken einsteigen, dass jedes Problem, das Gott in dein Leben zulässt, eine bestimmte Absicht hat. Ich finde diesen Gedanken tröstlich, mir darüber Gedanken zu machen, dass alles, was in mein Leben hineinkommt, irgendwie an Gottes Tisch vorbei muss. Und wenn Dinge in dein Leben reinkommen, von denen du denkst, hey, wieso kommen die? Eigentlich haben die keinen besonders positiven Charakter. Dann ist doch die Frage, was hat sich Gott dabei gedacht, dass er das in dein Leben hinein zulässt? Stimmt. Es muss nicht immer der böse Feind sein. Sondern manchmal tatsächlich, merke ich, lässt Gott Dinge in unser Leben hinein, die am Ende, wenn wir das aus der Perspektive rückwärtig anschauen, für uns einen unglaublich heilenden Charakter hatten. Weiß nicht, ob einer von euch das Interview von Heiko Herrlich gelesen hat, dem Trainer von Bayer Leverkusen, der mit einem Hirntumor vor Jahren ins Krankenhaus muss und nicht weiß, ob er überhaupt lebendig rauskommt und dort in diesem Krankenhaus so eine Gotteserfahrung hat und ihm klar wird, dass sein Leben gar nicht in seiner Hand ist und dass er als derartiger Superstar und Superstürmer von Borussia Dortmund er gar nicht der Held ist, sondern er merkt, sein Leben muss in der Hand Gottes liegen. Und das führt bei ihm dazu, dass er anfängt, nach Gott zu suchen. Die gesamte Geschichte mit Chemo verläuft großartig. Der Mann ist gesund, macht heute seinen Job besser wie je vorher. Und er sagt, das war mein entscheidender Punkt. Ohne diese Krise in meinem Leben wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen, Gott ganz bewusst in mein Leben einzuladen. Manchmal gibt es Situationen in deinem Leben, von denen du dir im Anfang denkst, hey, hätte ich nicht gebraucht. Aber sie war clever, weil Gott einen Plan hatte und eine Absicht. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, einen Text anzuschauen mit mir, den wir in der Bibel finden, ganz am Anfang, 2. Könige, 5. Kapitel. Ein Text, der in seiner Größe und in seiner Schönheit fast nicht zu toppen ist, weil er so unglaublich gut unsere deutsche Mentalität beschreibt. Dabei geht es gar nicht um Deutsche, sondern um Syrer eigentlich. Der Mann, um den es geht, der heißt Naemann. Das heißt auf Deutsch der Schöne oder der Liebliche. Und immer wenn du so einen Titel hast, ja, dann geht es dir als Mann schon ziemlich gut. Also wenn die anderen schon feststellen, dass du der Schöne bist, ist nicht so schlecht. Wenn deine Frau das sagt, weißt du immer, sie lügt, aber wenn die anderen das sagen, dann ist die Chance, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es stimmt, doch etwas gegeben. Dieser Mann heißt der Schöne, so nennen ihn alle. Ich habe mir gedacht, wenn du zur Schule gehst, ist das cool. Die Lehrerin sagt, na mein Schöner, Hammer, oder? Deine Kumpels sagen, ja du bist der Schönste. Denkst du, Jungs, bei aller Demut, ihr habt recht. Ey, hör mal, da kann es dir nur gut gehen im Leben, oder? Deine Oma sagt das, deine Mutter sagt das sowieso. Ja, Mutter sind prädestiniert zum Lügen. Die müssen das sagen, ja. Wenn deine Mutter schon anfängt zu sagen, hey, mein Lieber, also ich weiß auch nicht genau, wie du zustande gekommen bist. Auch nicht so schön. Alle Leute sagen das. Ich habe mich gefragt, wie ist der wohl durch seine Ausbildung gekommen? Der Chef kommt zu dir und sagt, ey, du bist der Beste, der Schönste, der, ja, Hammer. Also so kann das Leben doch funktionieren, oder? Egal, wo du durch bist, egal durch welches Wachstumsschema du durch musstest, alle haben dir immer bestätigt, du bist der Beste. Das macht was mit dir, stimmt's? Genauso wie es was mit dir macht, wenn alle zu dir sagen, ey, du bist der letzte Trottel, ich weiß auch nicht genau, was du hier machst. Das macht auch was mit dir. So, ich habe versucht, mich in den Mann reinzufühlen, Wenn du immer das Gefühl hast, egal was du anpackst, wenn du da bist, bist du immer, ist immer vorne. Egal was du machst, stell dir das vor, der Chef schickt dich auf irgendeine Auslandsgeschichte und er weiß, wenn du zurückkommst, du hast das Ding voll im Griff. Du hast immer 100 Punkte. Ja, was heißt 100? Wenn 100 angesagt sind, hast du 115. Versuch dir mal so ein Leben vorzustellen. Irgendwann, wenn du vorher nicht an dich geglaubt hast, irgendwann glaubst du an dich. Und denkst, also mit dir ist die Weisheit der Welt begraben. Ja? Dieser Mann geht zum Militär und durchläuft die Karriere eines Soldaten, bis er irgendwann an der obersten Spitze angekommen ist. 4 Sterne, keine Ahnung, 5 Sterne General, weiß nicht genau, wie viele Sterne die damals hatten oder ob die das überhaupt irgendwie so Lametta auf der Schulter brauchten. Auf jeden Fall sagt die Bibel, er war der Chef, der Heeresoberste der syrischen Armee. Und du denkst dir, ja, ist ja klar, was hätte aus so einem Typ anders werden können? Ja, der musste die Karriereleiter ja hochlaufen. Das war dem schon in die Wiege gelegt. Bei dem war immer alles cool. Bei dem war immer alles gut. Der musste sich nie Sorgen machen. Die Schulnoten, die Einser liefen ihm hinterher. Der hatte wahrscheinlich überhaupt keine Not. Der spielte Fußball und wenn er Fußball spielte, hat seine Mannschaft immer gewonnen. Ey, der war programmiert auf Erfolg. Und tatsächlich, der wird der Heeresoberste. Und damit das Ding sich auch noch toppt, und er war hoch angesehen bei seinem König und Gott selber gab durch ihn der syrischen Armee Sieg. Also da denkst du, weißt du was? Das ist sowas von ungerecht. Der Typ sieht gut aus. Der heißt auch noch der Schöne und Erfolgreiche. Der Kerl ist an der Top-Position in seinem Land. Sein König hält große Stücke auf ihn und sogar der liebe Gott spielt mit. Also hör mal, ey, im Leben, wenn das mal dein Punkt ist, ja, danach kannst du deine Memoiren schreiben, wenn das dann, egal wo er hinging, der hatte immer Erfolg. Und ich denke mir, wer von euch würde sich so eine Lebensgeschichte wünschen? Ich würde sie mir wünschen und sagen, das nehme ich unbesehen. Hey, wenn das mein Leben ist, egal wo ich hingehe, wenn ich es anpacke, wird es zu Gold. Besser geht nicht, oder? Du denkst dir, die Frau, die mit diesem Mann verheiratet ist, die arme Frau. Du kannst ja bloß Minderwertigkeitskomplexe kriegen, wenn du so einen Ehemann hast, oder? Egal, wo der hingeht, der ist immer der Star. Du siehst immer wie das Mauerblümchen aus, egal, ob du wie Heidi Klump angezogen bist oder nicht. Ja? Gegen den siehst du immer alt aus. Ich weiß nicht genau, wie die Kinder sich gefühlt haben, wenn du Kind von so einem Vater bist. Dein Vater, egal wo das ist, der steht immer auf den Schlagzeilen der Zeitung. Da ist immer irgendein Pressefuzzi hinter ihm her, der ihm so ein Mikrofon an den Hals hängt, weil egal was er macht, er hat immer was zu sagen. Und du bist das Kind von so einem Vater, wo immer alles super läuft. Also wenn du da nicht Depressionen kriegst, weiß ich auch nicht. Du kannst ja nie so gut werden wie der. Das geht nicht. Und der Mann läuft durchs Leben. Was heißt, der läuft durchs Leben? Der stolziert durchs Leben. Der läuft ja nicht. Wow. Und immer wenn ich so eine Geschichte lese, denke ich, die ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Das kann doch gar nicht richtig sein. Und wir sind deutsch, wir finden immer irgendwo den Haken und das Haar in der Suppe. Und wenn wir es reinschütteln müssen, ja, aber wir finden das Haar. Und du liest diese Geschichte und denkst dir, so jetzt bin ich gespannt, was kommt da noch? Und dann liest du es weiter. Und dann steht da, aber. Und wenn das Wort aber irgendwo steht, fängst du an, dir innerlich Sorgen zu machen. Da steht aber. Aber der Mann war aussätzig. Du denkst, die ganze super, 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 super schöne Seifenblase macht Klick und das ganze Ding fliegt in 1000 Stücke. Und dieses super schön gemalte Bild, das wir gerade noch hatten, diese fast unerträgliche Idylle, fällt auseinander, weil der Mann an einer Krankheit leidet, die damals unheilbar war. Die Blutgefäße werden irgendwann zugemacht, Körperteile werden unempfindlich, sie spüren keinen Schmerz, keine Hitze, gar nichts mehr wenn du dich verletzt, du merkst es nicht mehr, du bist gefühllos, du bist halbtot. Und das ist der Grund, warum dann irgendwann sich alle möglichen Extremitäten entzünden. Das fault an dir, während du es gar nicht merkst. Und irgendwann kippen diese Körperteile von dir weg. Du verlierst deinen Körper. Du stirbst, ohne dass du es wirklich mitkriegst. Was für eine unglaublich boshafte Krankheit. Und damals glaubte man, dass diese Krankheit total ansteckend ist. Deswegen steckte man diese Leute in irgendwelche Lepra-Camps, Aussätzigen-Camps. Und dann mussten diese Leute ihr Dasein vor sich hin vegetieren. Niemand durfte mit dir Kontakt halten. Du musstest immer Lärm machen und vor dir herbrüllen. Ich bin aussätzig, unrein, unrein. Und du wusstest, du lebst davon, dass dir vielleicht irgendwer so ein bisschen Almosen in deinen Becher wirft, irgendwelche Gelder, mit denen du dann hoffentlich irgendwen findest, der für dich irgendwie Brot kauft, das dann an den Rand deines Camps stellst. Und dann läufst du morgens dahin in der Hoffnung, dass da irgendwer irgendwas hingetan hat. Und dann weißt du genau, du lebst davon, dass du mehr oder weniger verhungerst oder verfaulst, je nachdem. Versuch dir die Perspektive mal vorzustellen. Du warst gerade auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt deiner Macht, deiner gesellschaftlichen Position. Und du weißt, dass in dir die Bombe tickt. Du weißt, wenn rauskommt, was du wirklich bist und was du wirklich hast, bist du tot. Und der Mann läuft nicht mit seiner Rüstung den ganzen Tag rum, weil er im Krieg ist, sondern er läuft mit seiner Rüstung rum, weil er nicht möchte, dass irgendeiner hinter die Kulisse guckt. Die Rüstung ist seine Tarnung. Die Rüstung, das ist das, was er nach außen darstellt. Ey, ich bin der Strahlende, der Tolle, der Supermann, der, der alles im Griff hat. Aber spätestens, wenn er abends alleine im Schlafzimmer ist, weil die Frau schmeißt er raus, mit der schläft er nicht mehr im selben Schlafzimmer, weil es darf ja keiner mitkriegen, was wirklich in ihm passiert. Und wenn er die Rüstung an seinen Schlafzimmerschrank hängt, und er sich im Spiegel anschaut, dann sieht er diese weißen Flecken, die mehr und mehr über seinen Körper ziehen. Und wenn er aufgehört hat, Parfum über seinen Körper zu schütten und diese Wirkung nachlässt, dann riecht er diesen Modergeruch des Todes an sich. Und er hofft nur, dass diese Ladung von Parfum ausreicht, damit es ja niemand um ihn herum mitkriegt. Er weiß, dass er mittlerweile irgendwelche Teile seines Körpers, weil die anfangen zu eitern, dass er sie mit Mullbinden abbinden muss. Und er versucht, die irgendwie zu entsorgen, aber mach dir keine Sorgen. So ein Typ wie der hat einen großen Haushalt. Einer der Diener hat garantiert mitgekriegt, dass irgendwas nicht richtig ist. Und du weißt, dass du vor dir selber Verstecken spielen kannst. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du auch, dass die Leute schon längst mitgekriegt haben, dass bei dir irgendwas nicht richtig läuft. Das ist das Hinterlistige. Du selber kannst dir vormachen, dass alles gut ist. Die Leute, die mit dir eng zusammenleben, kriegen schnell mit, dass du ein Schauspieler bist. Deinen Kindern kannst du vormachen, dass alles cool ist. Aber irgendwann finden sie im Müllkasten deine Korn- und Whiskyflaschen und kriegen mit, dass du ein Alkoholproblem hast. Du kannst deinen Nachbarn gegenüber so tun, als wenn eure Ehe cool ist. Die Leute, die dich kennen, kriegen die Streitereien mit. Frag mal die verschreckten und erschütterten Kinder, wenn Gewalt im Spiel zu Hause ist. Du kannst den anderen irgendwas vormachen. Aber wenn du deine Rüstung ausziehst, die du brauchst, um Leute zu beeindrucken, und du guckst in den Spiegel jeden Abend, dann weißt du, dass du ein elender Schauspieler bist. Und dann weißt du, dass du eigentlich ein fettes Problem hast. Und dann weißt du, dass du eigentlich irgendwie Hilfe bräuchtest. Aber du weißt ehrlicherweise auch, dass du das niemandem erzählen darfst, stimmt? Wir werden Lebenslügner, so wie dieser Mann ein Lebenslügner wurde. Auf der einen Seite die Heldentapete runtergezogen und wenn er ganz alleine war, dann war er ehrlicherweise ein Niemand. Er konnte anderen Leuten erzählen, wie man Krieg gewinnt, nur den Krieg gegen sich selber konnte er nicht gewinnen. So wie wir ganz oft nach außen wirklich die klugen Weisheiten haben und sie selber nicht anwenden und umsetzen können. wir vielleicht genau wissen, dass es nicht besonders cool ist, abends vor deinem Fernseher zu sitzen und dir stundenlang Schokolade und Süßigkeiten reinzustopfen, aber du spürst, dass du den Kampf verlierst, weil du innerlich deine Leere nicht anders ausfüllen kannst. Eigentlich müsste Gott das ausfüllen. Aber du stopfst dich mit Süßigkeiten voll oder du schüttest dich mit Alkohol zu oder du hängst vor der Pornokiste, weil du merkst, dass du diese innere Leere nicht füllen kannst und Gott ist die einzige Quelle, die es machen könnte. Und du sitzt bei deinem Doktor und du hoffst, dass der Psychotherapeut irgendeine schlaue Lösung hat. Aber die eigentliche Wahrheit ist, dass du versuchst, was von Menschen zu holen, was nur Gott dir geben kann. Und das ist bei der Krankheitskiste genauso. Du kannst von Doktor zu Doktor zu Doktor laufen und die Diagnose ist immer dieselbe. Und alles, was er sagen kann, ist, ich habe auch keine Ahnung, sie sind austherapiert, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Die Frage ist, wo gehst du hin? Und das Verrückte an diesem Mann ist, dass die Lösung die ganze Zeit schon da war. Wer die Geschichte weiterliest, stellt fest, dass in Vers 2 folgender Satz drin steht. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naimans Frau war. Da gab es eine kleine israelische Sklavin. Naiman war derjenige, so sagt die jüdische Geschichte, der mit seinem Pfeil den damaligen israelischen König Ahab abgeschossen hatte und damit den Sieg für Syrien über Israel durchgebracht hat. Er war der Kriegsheld. Er war derjenige, der hunderte und tausende Dörfer, israelische Dörfer platt gemacht hatte. Er war der Schlächter von Israel. Er war bekannt für seine Grausamkeiten. Und irgendwie in diesem ganzen Zug des Schlachtens und Mordens in diesem Land hatten sie dieses Mädel irgendwo aufgegriffen, aus ihrem Haus rausgeholt, aus ihrem Dorf rausgerissen und dann wurde sie zur Sklavin seiner Frau. Ich habe mich gefragt, was bei dem Mädel wohl passiert ist, als sie wach wurde und mitgekriegt hat, wo sie gelandet ist. Bei dem Schlechter ihres Volkes, bei dem schlimmsten und grausamsten Typen, den man sich damals vorstellen konnte. Und sie muss der Frau dieses Tyrannen, dieses Mörders, sie muss ihm dienen. Ich weiß nicht genau, was da so im Herzen von so einem jungen Mädchen abgeht. Aber eins weiß ich, geliebt hat sie den Typ nicht. Wenn ich meine Mutter habe reden hören über die Zeit im Zweiten Weltkrieg, wenn ich sie habe erzählen hören, wie das war, als Pommern überfallen wurde, zuerst von der russischen Liga, dann später von der polnischen Truppe, die nach Hause kam, um ihre Dörfer wieder in Besitz zu nehmen, meine Mutter erzählt über die Vergewaltigung, die sie erlebt haben, dann hättest du mal ihr Gesicht sehen sollen. Dann konnte ein Mensch, der völlig entspannt war, zu einer echten Fratze werden vor lauter Zorn und Wut, die hier hochkam. Ich habe mich gefragt, wie dieses kleine Mädel das wohl mitgemacht hat. Weiß nicht, was sie für Bilder im Kopf hatte. Vielleicht sah sie das brennende Haus, die plündernden Soldaten, die ihre Mutter vergewaltigt haben. Auf jeden Fall, jetzt war sie bei diesem Mann gelandet. Und wie man immer, wenn man Sklave ist, dann muss man die Drecksarbeiten machen. Und vielleicht hat sie die Papierkörbe ausgeleert. Vielleicht hat sie das Schlafzimmer sauber gemacht und irgendwann diese Mullbinden mit diesem Eiter, mit diesem Lepra-Zeug gefunden. Auf jeden Fall, irgendwann kam raus in dem Haus, ihr Chef, der General, hat eine tödliche Krankheit. Und ich habe mich gefragt, was das Mädel wohl in ihrem Herzen gedacht hat. Meine natürliche Reaktion wäre gewesen, der liebe Gott macht doch keine Fehler. Haben Sie diesen Armleuchter doch noch rangekriegt? Ha, wie gut, dass die Mühlen Gottes klein und fein mahlen. Und jetzt kriegt er für alt und für neu der Drecksack. Was immer in ihrem Herzen an Zorn und Wut hochgekommen ist. Wir könnten das nachvollziehen, wenn die so reagieren würde, stimmt's? Wie reagierst du, wenn Leute dir richtig böse mitgespielt haben? Und stell dir mal vor, du hättest die Chance, dich zu rächen. Und dieses Mädel trifft eine schier unglaubliche Entscheidung. Sie realisiert die gesamte Geschichte und fragt sich plötzlich, wieso bin ich bei all den syrischen Häusern und allen möglichen Plätzen, wo ich hätte landen können, genau im Haus dieses Mannes gelandet? Was wäre, wenn Gott mit meinem Raub, den ich erlebt habe, mit meinem Leben einen Plan hat? Was wäre, wenn ich nicht umsonst in diesem Haus gelandet wäre? Was wäre, wenn Gott durch mich diesem Mann eine Chance geben wird? Versucht den verrückten Gedanken mal nachzudenken. Die Frau überlegt sich, was wäre, wenn ich der Riesensegen für dieses Haus sein könnte? Und wir nehmen diesen Gedanken und denken, hey, das kann kein richtiger Gedanke sein, oder? Hey, normalerweise müsste man diesem Mann die Pest an Hals wünschen. Und dieses Mädel geht hin und überlegt sich, was würde es bringen? Was würde es bringen, wenn ich diesen Mann mit meinem Zorn behandeln würde? Und sie begreift eine Geschichte. Zorn und Bitterkeit macht niemanden gesund, sondern nur Vergebung macht gesund. Nur Loslassen macht gesund. Und sie kommt zur Entscheidung ihres Lebens und sie geht hin und sie sagt, sie klopft irgendwann an dieser Tür an und sie sagt zu ihrem Chef, hey, ich habe festgestellt, dass du krank bist und es gibt keine Hilfe, aber ich weiß, wo die Lösung zu suchen ist. Bei uns, in unserem Volk, wir sind das Volk Gottes, wir glauben an einen lebendigen Gott und wir haben Männer, die beten können und die eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn du zu diesem Mann gehst, der heißt Elisa und er ist ein Prophet, der wird beten und der wird dir geben, was du brauchst. Ich habe darüber nachgedacht. Das größte Problem Naamans war seine Krankheit. Und die größte Lösung war schon in seinem Haus. Er musste nur darauf kommen, dass er nicht selber die Lösung ist, sondern dass er Gottes Hilfe braucht. Gott hatte schon längst alles arrangiert, um ihm den Weg zu zeigen, wie er rauskommt aus seiner Misere. So wie du und ich, wie wir sitzen in einem Gottesdienst heute und Gott hat dich nicht umsonst heute Morgen hier sein lassen und er hatte schon lange vor, in dein Leben einzugreifen und dir seine Lösung zu offenbaren. Aber der Punkt ist, dass wir in unserem Leben irgendwann ankommen müssen, wo wir aufhören, uns selber mit unserer eigenen Kraft und unserem eigenen Stolz dauernd helfen zu wollen, sondern begreifen, dass das Eigentliche, was wir suchen, die Hilfe Gottes ist. Und das ist der Punkt, wo man mit seinem Stolz irgendwann mal fertig werden muss, stimmt's? Unser Problem ist in Deutschland ist nicht, dass wir nicht wissen, wie es geht. Unser Problem ist, dass wir so elend stolz sind, dass wir uns nicht helfen lassen. Das ist unser Problem. Und wir suchen uns alle möglichen Varianten, nur auf die Idee zu kommen, dass wir uns wirklich vom lebendigen Gott abhängig machen, das scheint uns irgendwie ganz, ganz weit. Wir finden es völlig normal, Tausende von Mark in alle möglichen Therapien zu stecken und wir finden es komisch, die Bibel zu lesen und wirklich Gott zu suchen. Merkwürdig, oder? Manche Leute geben Gelder aus und fahren nach Lourdes und ich weiß nicht, wie die ganzen Städte heißen. Die schmeißen ihre Gelder irgendwo hin und wir haben überall irgendwelche Hilfsmittel, die wir zutrauen, in unser Leben zu kommen. Und wir kommen an der simpelsten Geschichte nicht vorbei, einfach schlicht zu beten und Gott in unser Leben einzuladen. Der Mann kommt an den Punkt, wo er mit seinem eigenen Latein am Ende ist. Ganz offensichtlich scheint das ein Punkt zu sein, den wir brauchen. Und diese Frau sagt zu ihm, geh in unser Land, such unseren Propheten. Und der wird dich mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringen. Und ich dachte, wenn ich Naamans bin, ist das überhaupt keine freundliche Nachricht. Wenn du Naamans bist und du weißt der Obermörder dieses Volkes und zu diesem Volk, das du gerade abgeschlachtet hast, sollst du hingehen, dann sollst du dir da einen suchen von diesen Typen, die du erniedrigt, erdrückt, erschlagen hast. Und zu denen sollst du gehen und sagen, Jungs, ich brauche eure Hilfe. Ja, super. Du weißt schon, was passiert, wenn du da an der Tür klopfst. Kennst du das? Du hast dich mit deinem Nachbarn richtig verstritten, weil der seinen blöden Pflaumenbaum über deinen Zaun hat wachsen lassen, ja? Und deswegen diese elenden, weiß ich, Bienen, Wespen, Hummeln in deinem Garten sind und die kannst du gar nicht gebrauchen. Und du hast ihm gesagt, was du von seiner faulen Art, seinen Garten zu bestellen, hältst. Und dann stellst du fest, Mist, der hat eine Motorsäge und ich habe keine. und ich brauche seine Motorsäge. Weißt du, was wir machen in Deutschland? Wir nehmen Kredit auf und kaufen uns eine Motorsäge. Aber wir gehen doch nicht hin und sagen, oh, entschuldigen Sie, wegen dem Pflaumenbaum, tut mir leid, ja. Ich brauche Ihre Motorsäge. Das machen wir nicht. Lieber verschlucken wir die Motorsäge, ja, aber hey, wir sind stolz, oder? Wenn Gott dich lehrt, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, führt er dich immer über den Weg der Demut. Nochmal. Wenn Gott in dein Leben kommt und dich lehrt, seine Hilfe zu empfangen, ist der Hauptpunkt, den wir lernen müssen, unseren Stolz abzubauen. Unser Stolz ist unser Riesenproblem. Und Gott führt uns auf einen Weg der Demut. Und das Erste, was Naaman lernen muss, ist, er muss auf eine Sklavin hören. Manche Ehemänner kriegen das ja kaum hin, auf ihre Frau zu hören. Der musste auf seine Sklavin hören. Ja? Ist noch schlimmer. Und tatsächlich, die sagt ihm das. Und dann ist das auch noch nicht mal einer aus seinem Volk, sondern einer aus einem völlig anderen Volk. Da, der Mann hat ein richtiges Problem. Und die erzählt ihm, was er zu tun hat. Du musst zu den Propheten. Der ist da in der Wüste in so einem kleinen Dorf. Was macht Naaman? Naaman sammelt sich erstmal so eine halbe Armee, weil er ist ja Naaman. Und mit dem Riesentross von vielleicht 1000 Leuten zieht er nach Israel und geht den König besuchen. Was hatte Gott durch diese Sklavin zu ihm gesagt? Wo muss er hin? Zum Propheten. Wo geht er hin? Zum König. Warum geht der Geier zum König? Weil da war er Naaman, der Feldhauptmann, der Siegreiche. Da konnte er zeigen, wer er ist. Und der König war sowieso besiegt, der musste ihm dienen, oder? Ja, wir können doch nicht zugeben, dass wir Hilfe brauchen, oder? Sondern ich in meiner großen Gnade gebe dir die Chance, dass du mir helfen darfst. Gell? Hä? Ich bin Naaman! Du eingebildeter, dummer Affe. Wie oft ist das genau unser Problem? Gott sagt uns, was wir zu tun haben und wir sagen, ja Gott, weißt du, muss schon noch ein bisschen Ehre für uns abfallen. Stimmt's? Der König, der Israelische, ist völlig überfordert. Der ist kurz vorm Herzinfarkt. Und sagt, hör mal, was willst du von mir? Bist du bescheuert? Ich bin doch nicht der liebe Gott. Ich kann dir keinen Meter helfen. Und nein, man merkt, dieses typische Menschliche, wir suchen uns immer irgendwie Menschen, von denen wir dann hoffen, das zu holen, was wir brauchen. Und er merkt, das funktioniert so nicht. Wie viele Leute heiraten, weil sie hoffen, im Ehepartner endlich die Quelle zu finden, die ihnen dann das Glück verspricht, das sie sich selber nicht geben können. Und wundern sich, dass die Ehe nie funktioniert. Die tiefsten Bedürfnisse deines Lebens kann kein Mensch erfüllen, sondern das kann nur Gott. Und jeden Menschen, den du damit missbrauchst, hast du völlig überfordert. Und irgendwann checkt er seinen Fehler und merkt, hey, das läuft nicht nach Naaman-Manier, sondern ich muss entdecken, dass Gott einen Weg hat und ich muss lernen, seinen Weg zu gehen. Also geht er einen Schritt weiter. Und ich finde das so nett. Er kommt bei den Propheten an. Und wahrscheinlich ist Dotham dieses Dorf, so heißt das Dorf, in dem der Prophet damals wohnte, wahrscheinlich hat das Dorf innerhalb von 5 Minuten sich verfünfzigfacht an Bevölkerung durch die vielen Leute, die der Kerl mitgebracht hat. Und jetzt erreicht er mit dieser Riesenarmee dieses Dorf. Und die Leute sind eingeschüchtert bis in die Fußnägel. Und er steht da, er ist ja Naaman. Und einer seiner Adjutanten klopft da fröhlich gegen die Tür vom Propheten Und Naaman steht da und er erwartet, jetzt kommt der rote Teppich rausgerollt. Der Prophet katzbuckelnd kommt und sagt, oh Naaman, dass du mein Haus hier bist. Er hatte sich das so gut vorgestellt, wie das laufen wird. Und wie er Ehre bekommt und wie sie ihn mit Samthandschuhen streicheln. Und das hätte seiner zarten, eingebildeten Seele so gut getan. Aber wisst ihr, was passiert? Der Prophet kommt noch nicht mal selber. Der schickt seinen Diener und sagt dem Kerl Bescheid, 7-mal im Jordan, rauf und runter im Wasser fröhlich, alles ist cool. Nein, man denkt, es donnert. Das gibt's doch gar nicht. Der schickt da sein Fußvolk zu mir. Der kriegte kaum Luft. So war der Stolz beleidigt. Der weiß nicht, wer ich bin. Ich komme ihn besuchen. Ich mach den ganzen Weg. Und der kennt noch nicht mal die simpelsten Gastfreundschaftsregeln. Der schickt den Diener. Was glaubst du, was da los war in der Seele des Mannes? Kennst du das? Wenn wir so unglaublich wichtig sind, oh, sind wir wichtig. Mann, wir sind das Wichtigste. Der Pastor hat mich nicht am Eingang begrüßt. Weiß der nicht, mit wem er zu tun hat? Hör mal, wenn wir die Kontoauszüge nebeneinander legen, dann weiß der mal, mit wem er zu tun hat. Ey, wir sind so unglaublich dämlich. Und wir denken, wir können den lieben Gott beeindrucken, mit was auch immer wir irgendwie um die Ecke kommen wollen. Und wir merken, dass der liebe Gott überhaupt nicht mitspielt. Soll ich dir was sagen? Der ist von deiner Erscheinung, von deinem Konto, ist er nicht beeindruckt. Der ist noch nicht mal von deinen Beziehungen beeindruckt. Und wenn du der Scheich von, weiß ich, Arabien bist, das interessiert Gott keinen Meter. Weil nicht das, was du an Titeln trägst, ist, was du bist, sondern was du tief in deinem Herzen, in deiner Seele bist, ist, was du bist. Und liebe Freunde, da sind wir alle ehrlicherweise Sünder. Da ist keiner besser und schlechter. Aber das zuzugeben, ist nicht so einfach. Und nein, man leidet wie ein Hund. In der Bibel gibt es so einen netten Satz, da steht im 1. Petrusbrief, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Jesus sagt man im Lukas-Evangelium, wer sich selber groß denkt und groß macht, der muss lernen, dass er klein werden muss. Aber wer sich klein macht, den macht Gott groß. Die Frage ist immer, wo stellst du dich selber hin? Ich habe mich gefragt, warum hat sich Naaman so unglaublich über die Anweisung Gottes geärgert, dass er in den Jordan gehen soll und da 7-mal untertauchen. Weißt du, was mein persönlicher Verdacht ist? Wenn einer untertauchen muss, muss er was machen? Seine Klamotten ausziehen. Wenn der gute Naaman seine Hose runtergelassen hat, dann konnten plötzlich alle sehen, dass er Lepra hat. In dem Augenblick, wo der Mann an den Fluss ging und seine Kleidung auszog, wussten alle, was sein Problem ist. Könnte es sein, dass wir deshalb oft Not haben, Gottes Hilfe anzunehmen, weil wir selbst bis in den letzten Moment noch schauspielern wollen? Immer noch Menschenehre suchen, immer noch toll dastehen wollen. Ich habe was entdeckt bei vielen Leuten, mit denen ich gebetet habe, dass diese Wahrheit, die im Jakobusbrief steht, da steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Und ich entdecke, dass unsere Not ganz oft darin besteht, dass wir unser stolzes Image vor allen Leuten immer noch hochhalten wollen. Aber ehrlicherweise arbeitet Gott so nicht mit uns. Sondern Gott weiß, dass wenn wir nicht an die Wurzel unseres Problems gehen, gibt es keine Lösung auf Dauer. Jeder weiß das. Wenn du ein Problem mit Ratten in deinem Keller hast, was musst du machen? Du musst den Müll rausschmeißen, dann kommen auch keine Ratten. Das ist in deiner Seele genauso. Die Ratten kommen in deine Seele, wenn du den Müll nicht bearbeitest. Das ist in deinem Körper übrigens auch so. Wenn du eine Wunde hast, die eitert, dann hilft es nicht, wenn man ein Pflaster drauf macht, sondern man muss die Wunde erst sauber machen und dann kannst du die Salbe und das Pflaster drauf machen. Und Gott arbeitet mit uns genauso. Deshalb braucht es diesen Punkt, wo wir tatsächlich bereit sind, in diesen Prozess der Reinigung in unserer Seele einzusteigen, so wie es Naaman musste. Und wieder sind es die Diener, die zu ihm sagen, ey, sei doch nicht so blöd und so stolz, sondern das ist eine völlig simple Anweisung. 7-mal im Wasser rein und raus, ey, das schafft jeder. Pack deinen Stolz zur Seite. Pack deine Klamotten runter. Werd ehrlich vor dir selber. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Du musst nicht so tun, als wenn du der Held bist. Sondern wir haben alle schon längst mitgekriegt, dass du ein echtes Problem hast. Sei ehrlich genug zu dir selber und steh zu deinem Problem. Leute, der Punkt ist, wir werden erst dann frei, wenn wir anfangen, mit uns selber ehrlich zu sein. Solange wir uns noch selber was vormachen, kann Gott uns nicht helfen. Übrigens kann dir auch kein Therapeut helfen, solange du dir selber was in die Tasche lügst. Was immer Naaman dazu bewegt hat, irgendwann war er bei dem Punkt und hat gesagt, okay Jungs, ihr habt eigentlich recht. Und er geht zum Wasser und er taucht ein, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und die Jungs oben haben schon geguckt. Was hat Naaman gemacht, jedes Mal, wenn er aus dem Wasser aufgetaucht ist? Was hat er gemacht? Steht nicht drin, aber was hat er gemacht? Genau, der hat immer geguckt, oh! Nee. Okay, wieder runter. Beim nächsten Mal? Immer noch nicht. Wann hatte Gott gesagt? 7-mal. Nicht 3-mal, nicht 4-mal, nicht 2-mal, nicht 5-mal. Kennt ihr das? Gott sagt was zu uns und wir tun nur die Hälfte davon. Und dann wundern wir uns, dass kein Ergebnis kommt. Stimmt's? 7-mal. Als er beim 7. Mal hochkommt, war der Mann rund erneuert. Die Bibel sagt, er hatte die Haut eines jungen Knaben. Also für so einen alten Sack wieder aussehen wie ein junger Knabe. Das ist cool. Stell dir das mal vor. Ich habe immer gedacht, die arme Frau, wenn der nach Hause kommt. Wirklich, die konnte Botox spritzen, kiloweise, das hat alles nicht geholfen. Gegen den Kerl sah sie nicht wirklich annähernd so gut aus. Wenn der Mann rumgelaufen ist, hat jeder gesehen, an dem Typ ist ein Wunder passiert, weil so ein alter Typ mit so einer neuen Haut, das geht nicht. Was ich begreife dabei ist, dass wenn Gott anfängt, bei dir was zu machen, dann beginnt er, Tiefenschichten bei uns abzulösen, damit wir in unserer Seele gesund werden. Weil wenn deine Seele gesund wird, wird auch dein Körper gesund. Das ist die tiefe Wahrheit dahinter. Und deswegen geht Gott, wenn er anfängt, an dir zu arbeiten, zuerst an deine Seele und beginnt, die Wurzeln klar zu machen. Stimmt's? Und das ist der Grund, warum Gott ihn nicht einmal untertauchen lässt, sondern 7-mal. Es braucht einen gewissen Prozess der Reinigung. Aber als er bereit ist, diesen Schritt zu gehen und wirklich den ganzen Schrott und den Stolz und den Ballast aus seiner Seele zu packen, da gibt ihm Gott dieses Geschenk der Heilung und er taucht auf und der Mann ist total wiederhergestellt. Mein Papa war über viele, viele, viele Jahre, solange ich ihn als Kind kannte, war er unglaublich jähzornig. Wenn irgendwas ihm nicht passte, dann flog der Mann völlig aus dem Rahmen. Das konnte passieren, wir waren irgendwo eingeladen und irgendwas passte ihm nicht. Und dann konntest du wetten, innerhalb von einer halben Minute war die Stimmung dahin. Er war dazu dummerweise auch noch Schlachtermeister. Das heißt, er hatte auch noch die körperliche Statur und Kraft dazu. Und es war weder gut mit ihm leben, noch war die Ehe meiner Eltern besonders gut. Und dann bekam dieser Mann Krebs. Und man stellte fest, er hat 3 Gehirntumore. Und es brauchte wenige Wochen und er lag im Bett. Und irgendwann war die Lähmung durch, er konnte weder sprechen noch irgendwas machen, musste künstlich ernährt werden, musste bewegt werden, musste gewindelt und gewechselt werden. Und die Ärzte haben ihm keine Chance gegeben. Nach 3 Jahren hat Gott ihn geheilt. Und der Mann davor und der Mann danach waren 2 völlig verschiedene Personen. Mein Papa danach war eine Seele. Ein Mann, der weinen konnte, wenn Dinge schräg liefen. Ein Mann, der mitfühlen konnte. Einer, der Papa sein konnte. Meine Mutter sagt, dass das danach, das waren die besten Jahre ihrer Ehe je. Es brauchte diesen Prozess, dieser inneren Reinigung, dass Gott was Neues in ihm freisetzen konnte. Das veränderte sein Leben und das veränderte glücklicherweise unsere ganze Familie. Wenn Gott anfängt, an uns zu arbeiten, dann möchte er an die tiefen Schichten unseres Lebens ran, weil er möchte die Dinge von Grund auf erneuern. Es nützt nichts, einfach nur einen neuen Anstrich, sondern manchmal muss man den Grund erneuern. Stimmt's? Und Gott ist derjenige, der das Fundament klar macht, damit was Ordentliches drauf gebaut wird. Aber das letzte Ziel war nicht, diesen Mann alleine zu heilen, sondern als Naaman begriff, Gott hat ein echtes Wunder in ihm getan, es gibt diesen lebendigen Gott, da geht er hin und sagt, Leute, ich würde gerne Erde mitnehmen, weil ich würde zu Hause gerne bei uns in Syrien, würde ich diesem Gott gerne anfangen zu dienen. Und durch Naaman kommt das Evangelium dieses Gottes, der lebendig ist, der Wunder tun kann, des wahren Gottes, kommt diese Botschaft nach Syrien. Die Syrer haben bis dahin irgendwelche toten Götter angebetet. Aber als ihr Feldmarschall, als der Oberste der Armee nach Hause kommt und erzählt, ich habe diesen Gott erlebt, bricht Erweckung in diesem Land aus. Das war Gottes Ziel. Das war das eigentliche Endziel, warum Gott dieses Problem nicht gleich ausgeräumt hat, sondern er wusste, wenn dieser Mann meine Liebe und Kraft erlebt, dann wird er ein Katalysator, dann wird er jemand, der diese Botschaft weiterbringt. Das war Gottes eigentliches Ziel. Und ich glaube, dass Gott manchmal Herausforderungen in deinem Leben, in deiner Ehe, in deinem persönlichen Leben rauskommen lässt, weil er dich verändern will, damit dein Leben endlich ein Segen für andere Leute wird. Und manchmal kann er das tatsächlich nur tun, indem er das Problem nicht gleich wegnimmt, sondern uns durch diesen Prozess laufen lässt, wo bei uns innere Reinigung stattfindet, wo bei uns innere Heilung stattfindet und dann durch uns tatsächlich Gottes guter Plan durchkommt. Stimmt's? So sei nicht bitter, renn nicht weg, wenn Gott gerade mit dir durch so einen Prozess geht. Wenn ihr die Missionsgeschichte anschaut, der hat bestimmt diese Geschichte gelesen. Eine der Geschichten, die mich in meinem Studium echt berührt haben. 1954 geht ein Mann, ein amerikanischer Missionar, Tommy Hicks, kann man gut nachlesen im Internet, wo man immer will. 1954 geht er nach Argentinien. Er glaubt, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Er soll in dieses Land gehen, das damals gerade von einem Diktator, sein Name war Perón, geleitet wird. Er soll in dieses Land gehen und er soll ein Fußballstadion anmieten. Das Fußballstadion hieß Atlanta. 25.000 Sitzplätze. Und er soll dort Gottesdienste durchziehen. Und als er in Buenos Aires landet und dort eine kleine, verschüchterte Kirche vorfindet, wenige Christen, erklärt er ihnen den Plan und die sagen, du musst völlig bescheuert sein. Ja, nie im Leben bei uns. Christentum, wir sind alle im Geheimen, im Untergrund. Wir haben so kleine Kirchen. Niemals, bei unserem Diktator sowieso nicht. Tommy Hicks geht auf sein Hotelzimmer und er betet einige Tage und sagt, Gott, du hast mich doch hierher gebracht. Was geht jetzt? Was soll ich machen? Die sagen, wir kriegen da nie eine Genehmigung. Das muss der oberste Chef hier bei denen tatsächlich unterschreiben. Und während er betet, hat er den Eindruck, er soll zu diesem Palast gehen, zum Regierungsgebäude. Und als er da hingeht, steht natürlich so ein Wachposten da vorne und er möchte gerne zum Präsidenten Perron weitergeleitet werden. Und er lacht ihn aus und sagt, bist du nicht ganz klar, was willst du denn hier? Und während er da steht, ist ihm so, als wenn Gott zu ihm redet und sagt, sag dem Mann, dass ich eine Botschaft für den Präsidenten habe. Der Wachposten hört das und sagt, wieso hast du eine Botschaft für unseren Präsidenten? Er sagt, ich soll ihm sagen, dass Gott ihn heilen möchte. Was Tommy Hicks nicht wusste, was aber allgemein in Argentinien bekannt war, war, dass Perón ein Riesenleiden hatte. Er hatte ein Ekzem, das mittlerweile übers Gesicht anfing zu wachsen und diesen Mann total verunstaltet hat. Der Wachposten kabelt das durch. Am nächsten Tag hat Tommy Hicks eine Begegnung mit Perón. Und als er den Präsidenten sieht, weiß er, warum er da ist. Er geht zu diesem Mann hin, so sagt die Geschichte. Er legt seine Hand auf und er fängt an zu beten, dass Gott ein Wunder für diesen Mann tut. Als er nach 3-4 Minuten Gebet fertig ist, nimmt er seine Hand vom Gesicht des Präsidenten und zieht dieses Ekzem mit runter. Eine Woche später hatten sie den ersten Gottesdienst im Maracaná-Stadion mit 110.000 Leuten. Der Präsident Perón war selber derjenige, der im Fernsehen seine Leute eingeladen hat, in diesen Gottesdienst zu gehen. Und Erweckung bricht in Argentinien aus. Und das, was heute in Südamerika passiert, hat den Ursprung da. Innerhalb von 2 Wochen bekehren sich 300.000 Leute. Und Erweckung bricht durch Südamerika. Es beginnt, weil ein Typ hingeht und sagt, ich glaube an einen Gott, der eine echte Botschaft hat. Und dieser Gott ist heute Morgen da. Der ist für dich da, wenn du willst. Aber es beginnt immer mit dem Punkt, dass wir sagen, Herr, nicht mein dicker Kopf geschehe, sondern dein Wille. Herr, wo du Punkte in meinem Leben ändern musst, hilf mir, dass ich mir nicht durch meinen eigenen Stolz im Weg stehe. Und lass mich deine Power in meinem Leben erleben. Ist das eine gute Sache? Halleluja. Und ich würde gerne wollen, dass wir miteinander beten. Heute Morgen hier, ich lade dich ein, aufzustehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man steht, kann man besser beten. Und wo immer du deinen Schmerzpunkt gerade hast, ich würde gerne zuerst für Dinge beten, die mit unserem Körper zu tun haben. Ich würde dich einladen wollen, dass du einfach deine rechte Hand oder deine linke, völlig egal, was für eine Hand nimmst und sie auf den Teil deines Körpers legst, der wirklich schmerzt. Und dass du dir bewusst bist, dass Gott durch den Heiligen Geist heute Morgen hier ist. Dass diese Botschaft, die du heute Morgen gehört hast, eine Botschaft ist, die Gott zu dir in deine Situation hineinsprechen will. Deswegen hat Gott diesen Gottesdienst kreiert. Und deswegen bist du hier heute. Es hat dich keiner an den Ohren gezogen, es hat dich keiner gezwungen, hier zu sein. Du bist hier, weil Gott heute einen Termin mit dir hat. Und das, was du in deinem Herzen tun musst, ist heute Morgen eine Entscheidung treffen. Zu sagen, Gott, ich will lernen, dir zu danken, dass du dieses Problem in meinem Leben zugelassen hast. Und ich will lernen zu sehen, dass du ein Ziel damit verfolgst. Nämlich, mich in die Beziehung zu dir zu ziehen. Du möchtest dich mir offenbaren. Du möchtest ganz neu mit deiner Größe dich in meinem Leben sichtbar machen. Und Gott, wo mein Stolz dir im Weg steht, bitte ich dich. Herr, hilf mir. Hilf mir, dich als meinen Herrn und als meinen König anzuerkennen. Hilf mir zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott, ich möchte klar machen, dass du derjenige bist, von dem ich all meine Hilfe holen. Ich will mich nicht auf Menschen verlassen, weil dann bin ich am Ende verlassen. Menschen sind genauso begrenzt wie ich, aber du bist der, der unbegrenzt ist. Und deswegen bin ich in diesem Gottesdienst, weil ich dich suche, Herr. Wenn du die eine Hand auf deine schmerzende Stelle gelegt hast, streck deine andere Hand zum Himmel als ein Zeichen, dass du sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Es ist wie so ein Kanal, dein Arm ist wie so ein Kanal. Du sagst, Herr, ich zapf deine Möglichkeiten an heute Morgen. Und es ist dein guter Geist, der da ist und der kommt. Jesus, und in deinem Namen bete ich, dass die Schmerzen jetzt verschwinden. Ich bete, dass wo immer die Ursache für bestimmte Krankheiten lag, dass sie verschwinden in dem Namen Jesu Christi. Dass du mit deiner heilenden Kraft Menschen jetzt Berührung und Begegnung schenkst. Jesus, und ich danke dir, dass du mit deiner Liebe durch unsere Abwehrmechanismen des Stolzes durchbrichst und uns klar wird, wir brauchen dich. Jesus, wir beten heute Morgen und sagen, du bist unser Arzt. Du bist der, der das Übernatürliche in unser Leben reinbringt. Und wir legen unser Vertrauen in deine Hand, Herr. Vater, und wir fangen an, dich zu suchen, wie wir dich nie vorher gesucht haben. Und wir sagen, Gott, heute Morgen beginnen wir diesen Prozess. Wir tauchen uns einmal ein, aber wir hören erst dann auf, in deine Nähe einzutauchen, bis wir sehen, wie völlige Wiederherstellung da ist. Gott, wir geben dir diese Bereiche, wo wir merken, unsere Grenzen sind erreicht und wir können es nicht. Aber wir sagen, du bist der, der unsere Grenze erweitert. Gott, ich bete für Situationen in Familien, wo es scheinbar aussichtslos ist, dass du mit deiner Liebe reinkommst und Heilung schenkst, Herr. Bete für Menschen, die in ihrer Seele wirklich Trauma tragen, Dinge erlebt haben, die sie immer wieder mit Angst und Schrecken erfüllen, immer wieder diese Tricker in ihrem Leben erleben, wo sie auf das alte Zeug hingewiesen werden und immer wieder dieser Schmerz kommt, Gott, dass du mit deiner Liebe da reinkommst. Und diese Menschen spüren, du bist gegenwärtig. Und die Angst geht, weil du kommst. Du dich als der erweist, der wer ein guter Hirte ist und der Heilung hineinlegt. Vater, wir ehren dich dafür, dass du berührbar bist, auch heute Morgen. Du hineinsprichst in unser Leben und wir spüren, du bist da. Und so bete ich Gott, dass dieser Friede, der übernatürlich ist, in unsere Herzen hineinkommt und wir spüren, du gehst mit uns. Du bist uns nahe gekommen, du hast uns berührt und du gehst mit uns. Und der Prozess, den du in uns anfängst, dass du anfängst, das Gute reinzulegen, den hörst du nicht auf, bis es wirklich vollendet ist. Und so danken wir dir für Heilung, danken dir für Freisetzung, danken dir für Erneuerung, danken dir für Wiederherstellung, Herr. Und geben dir die Ehre. Wenn du das glaubst, darfst du gerne Amen sagen.